Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, euch zu sehen. Meine Familie und ich kämpfen schon seit Wochen mit Krankheit und Erkältung. Das heißt, wenn ich hin und wieder husten muss, verzeiht mir das. Wir sind im Epheserbrief. Das Thema heute, wie Esko schon gesagt hat, völlig verändert. Darum soll es heute gehen. Und da geht's schon los. Ich habe vor 2-3 Monaten für mich ich möchte nicht sagen neue Definition, aber eine ergänzende Definition von Sünde erkannt. Und zwar bin ich jemand, der, ich sage mal, 2 bis 3, höchstens 4-mal im Jahr wirklich zu McDonald's geht oder Burger King. Also ich weiß nicht, ob ihr Burger King oder McDonald's mögt. Bei mir war das so, im Oktober war das, da war ich unterwegs. Und wie das manchmal so ist, wenn ich unterwegs ist, denke ich, ach cool, kannst du ja mal auswärts essen, ich mache das ganz gerne. Und dann dachte ich so, boah, Burger King wäre ja mal cool, habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Und dann gibt's da so eine Handy-App, wo man so Gutscheine hat. Und McDonald's hat auch eine App, aber da gibt's nie Gutscheine, deswegen mag ich Burger King. Auf jeden Fall konnte man da ein Menü bestellen mit einem Whopper. Kennt ihr da Whopper? Ja, so die jüngere Generation. Ich kann es auch mit Döner vergleichen nachher. Auf jeden Fall gab es einen Gutschein, dass man zu dem normalen Menü nochmal einen Burger extra bekam. Und so ein Burger bei Burger King ist groß, für die, die nicht wissen, was ein Whopper ist. So, und dann geht man dahin, so voller Vorfreude, denkt man, spart auch noch 4-5 Euro und bestellt sich so ein Menü und fängt an, das zu essen und freut sich drauf, ne, das Wasser läuft im Mund zusammen. Und so nach dem ersten Burger und der halben Pommes dachte ich schon, boah, ich bin echt satt so, jetzt habe ich noch einen ganzen Burger. Und als guter Deutscher wirft man ja nichts weg. Das heißt, der Burger, man beißt rein und man merkt irgendwie, boah, ist auch nicht mehr so lecker. Und man zwingt es aber irgendwie rein und danach, wie das so ist mit Fast Food, ist man zwar satt, aber so ganz komisch satt, ja. Und irgendwie bereut man das, also ich zumindest. Und deswegen gehe ich auch nur 2 bis 4 Mal im Jahr zu McDonald's oder Burger King. Und ich habe gedacht, ey, das ist wie mit Sünde. So, Sünde ist so total verlockend, ja, man hat da so richtig Bock drauf. Und dann macht man das, was auch immer das ist, und danach denkt man, ich fühle mich wie tot. Und das ist ja auch was Sünde macht, die führt uns nicht zum Leben, sondern zum Tod. Und das fand ich voll spannend, und als ich so übersättigt und mit diesem ekligen Gefühl wieder im Auto saß und weitergefahren bin, dachte ich, boah, das ist echt wie Sünde. Und ich fand das so gut, das Bild, dass mir das irgendwie hängen geblieben ist. Und ich dachte, das passt heute ganz gut, warum werdet ihr nachher noch merken. So, wir sind im Epheserbrief. Worum geht es im Epheserbrief? Paulus, es ist einer seiner schönsten Briefe, einer seiner theologisch, möchte man fast sagen, tiefsten Briefe, wo er in sehr kurzer, prägnanter Zeit, beziehungsweise Kapiteln, das ganze Evangelium entfaltet, in einer Art und Weise, die poetisch, rhetorisch, die einfach herrlich ist zu lesen. Und in den ersten 3 Kapiteln, ganz besonders, malt er uns ein Bild von Gottes Herrlichkeit. Er malt uns aus, was das bedeutet, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass er regiert, dass Jesus für uns gestorben ist. Und das in wunderschönen, ergreifenden, packenden Wörtern, wie man es selten in der Bibel findet. Und das ist in den ersten 3 Kapiteln. Das ist Zuspruch, das ist Ermutigung, das ist einfach wow. Und dann die anderen 3 Kapitel, Kapitel 4 bis 6, da baut dann Paulus darauf auf und fängt an zu sagen, deswegen, weil wir all das sehen, haben, bekommen haben, deswegen sind wir. Deswegen sind wir Gemeinde, deswegen haben wir Gemeinschaft, deswegen ist Einheit wichtig, deswegen sollen wir leben, wie Jesus gelebt hat. Und er fängt an, so den Maßstab Christus an die Menschen zu legen und uns zu fordern, zuzusprechen und herauszufordern. Das ist der Epheserbrief. Wir befinden uns im 2. Teil, wo es darum geht, was ist denn jetzt die Konsequenz, die Folge dessen, dass wir all das in Jesus haben. Und um euch einen Eindruck zu geben von dem ersten Teil, da auch, ach, ich habe ja einen Presenter, zeige ich euch mal den ersten Vers, direkt im ersten Kapitel, der das so schön auf den Punkt bringt. Paulus schreibt ab Vers 17, Und ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, dem Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, sodass ihr ihn und seine Heilsabsicht erkennen könnt. Er öffne euch das innere Auge, damit ihr seht, welche Hoffnung er euch gegeben hat, zu welch großartigem Ziel er euch berufen hat. Er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er euch in der Gemeinschaft der heiligen Engel bestimmt hat. Und dann fährt er weiter und malt aus, wie wunderbar es doch ist, zu diesem Christus zu gehören, wenn wir dann zu ihm gehören. Und dann in Kapitel 4 fängt er dann an, eben einen etwas anderen Ton anzuschlagen. Und in unserem Abschnitt, der fängt in Vers 17 an, Kapitel 4, Vers 17, das würde ich jetzt einfach gerne vorlesen. Das ist ein längerer Abschnitt, aber es lohnt sich. Wenn du dann die Bibel dabei hast, fände ich es schön, wenn du sie nimmst. Wir sind ja eine Gemeinde, in der wir gerne die Bibel lesen. Und da hinten sind sonst auch welche. Du darfst natürlich auch dein Smartphone benutzen. Das neue Leben der Christen, Vers 17. Das aber sage ich euch im Auftrag des Herrn mit allem Nachdruck. Ihr dürft nicht mehr wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen und deshalb von ihrem verkehrten Denken in die Irre geführt werden. Ihr Verstand ist verdunkelt und sie haben keinen Zugang mehr zum wahren Leben, zu Gott. Das kommt von ihrer Unwissenheit und ihrem verhärteten Herzen. Aus ihrer inneren Leere heraus überlassen sie sich dem Laster. Sie treiben jede Art von Unzucht und sind voll von unersättlicher Habgier. Ihr wisst, dass sich ein solches Leben nicht mit dem verträgt, was ihr über Christus gelernt habt. Ihr habt doch von ihm gehört, ihr seid über ihn unterrichtet worden und habt an Jesus den Maßstab für euer eigenes Leben. Legt also eure frühere Lebensweise ab. Ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt. Die betrügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt aus der Wahrheit Gottes, an der nichts trügerisch ist. Und dann wird er sehr konkret. Was bedeutet das im Einzelnen? Legt das Lügen ab und sagt zueinander die Wahrheit, denn wir alle sind Glieder am Leib von Christus. Versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn geratet. Versöhnt euch wieder und lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Gebt dem Versucher keine Chance. Wer vom Diebstahl gelebt hat, muss jetzt damit aufhören. Er soll seinen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit verdienen und zusehen, dass er auch noch etwas für die Armen übrig hat. Lasst ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohltut, die es hören. Beleidigt nicht durch euer Verhalten den Heiligen Geist. Er ist wie ein Siegel, das Gott euch aufgedrückt hat und er verbürgt euch die endgültige Erlösung. Weg also mit aller Verbitterung, mit Aufbrausen, Zorn und jeder Art von Beleidigung. Schreit einander nicht an. Ich hoffe, ihr denkt nicht, ich schreie euch an. Legt jede feindselige Gesinnung ab, seid freundlich und hilfsbereit zueinander und vergebt euch gegenseitig, was ihr aneinander angetan habt. So, wie Gott euch durch Christus vergeben hat, was ihr ihm angetan habt. Noch von Kapitel 5, die ersten zwei Verse. Nehmt also Gott zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Euer ganzes Leben soll von der Liebe bestimmt sein. Denkt daran, wie Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben hat, als eine Opfergabe, an der Gott gefallen hat. Wow, das sind andere Töne. Hier beschreibt Paulus, wie herrlich Gott ist. Er betet, dass wir erkennen, was für einen wundervollen Plan er für uns hat, was seine Heilsabsicht mit uns ist. Und wir, die wir das jetzt alles verstanden haben, schreibt jetzt das. Dann tut das. Und das wollen wir jetzt aber genauer anschauen. In den ersten Versen von diesem Abschnitt sagt er, das aber sage ich euch im Auftrag des Herrn mit allem Nachdruck, ihr dürft nicht mehr wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen. Ihr Verstand ist verdunkelt, das kommt von ihrer Unwissenheit und ihrem verhärteten Herzen. Was bedeutet das? Paulus in den ersten drei Kapiteln beschreibt so innig und eindrucksvoll, was wir, die wir Christus angenommen haben, wie wir plötzlich Gott erkennen können, wie wir ihn sehen und verstehen können. Und dann sagt er, Menschen, die Gott nicht kennen, die haben einen verdunkelten Verstand, die können Gott nicht verstehen, sie sind unwissend und das führt zu einem verhärteten Herzen. Konkret bedeutet das, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, die können Gott nicht erkennen. Woran liegt es? Adam und Eva, sie haben von der Frucht gegessen und dadurch kam die Sünde in die Welt. Und wie, ich glaube, Horst Afflerbach sagt das immer so schön, unser ganzes Sein, die ganze Welt ist angenichtet. Ja, wir sind von der Sünde befallen und das betrifft auch unseren Verstand und unser Denken. Und wir sind nicht in der Lage, als Menschen ohne Gott, die Gott nicht kennen, Gott zu erkennen. Adam und Eva haben Gott erkannt, die haben ihn gekannt, die haben ihn gesehen, die haben ihn verstanden. Menschen heute, die Gott nicht kennen, können das nicht mehr. Sie sind nicht in der Lage dazu. Und die Folge davon, die beschreibt er in den Versen danach. Aus ihrer inneren Leere heraus überlassen sie sich dem Laster. Sie treiben jede Art von Unzucht und sind von unersättlicher Habgier. Menschen, die Gott nicht kennen, die haben eine innere Leere. Und diese innere Leere treibt sie dazu an, sich mit allem Möglichen zu stimulieren. Ja, sie versuchen, dieses innere Loch zu füllen mit allem Möglichen, was ihnen da irgendwie vor die Finger kommt. Sei es Beziehungen, sei es Sex, sei es Besitz, sei es Videospiele oder Filme, Sport, irgendwelche Unternehmungen. Alles Mögliche versuchen sie, um dieses leere Loch zu stopfen. Und das bedeutet auch dieses Wort, sie übergeben sich oder überlassen sich den Lastern. Ja, sie lassen zu, alles zu machen, was irgendwie sie erfüllt. Sie treiben jede Art von Unzucht, das ist auch die Folge davon. Sie haben im Endeffekt rücksichtslosen, selbstlosen Sex. Ja, sie sind vor allem darauf bedacht, was tut mir gut. Sie nutzen vielleicht ihren Partner aus, verlangen Dinge, die der Partner nicht gut heißt. Sie gehen vielleicht auch ein in Affären, schauen sich vielleicht auch pornografische Inhalte an, gehen ins Bordell, was weiß ich. Das sind Menschen, die Gott nicht kennen. Und sie sind voll unersättlicher Habgier. Es geht immer darum, mehr zu wollen. Von allem einfach nur mehr. Mehr, mehr, mehr. Und das reicht nicht und nie. So beschreibt Paulus Menschen, die Gott nicht kennen. Aber das sind nicht mehr wir. Ihr wisst, dass sich ein solches Leben nicht mit dem verträgt, was ihr über Christus gelernt habt. Ihr habt doch von ihm gehört, ihr seid über ihn unterrichtet worden und habt an Jesus den Maßstab für euer eigenes Leben. Wir sind nicht mehr so wie das, was Paulus gerade beschrieben hat, was ich euch gerade kurz erläutert habe. So sind wir nicht mehr, weil wir Jesus kennengelernt haben. Wir haben von ihm gehört, wir haben über ihn etwas gelernt. Was Paulus hier nicht sagt, und das ist ganz wichtig, es geht nicht darum, nur etwas über Jesus gehört zu haben. Das haben ganz viele Menschen, auch ganz viele religiöse Menschen, die wissen ganz viel über Jesus. Ja, die denken auch, Jesus ist ein toller Typ, war ein guter Philosoph, war ein netter Mensch, ist historisch ja auch belegt, dass er gelebt hat. Das wissen ganz viele, aber darum geht es hier nicht. Was Paulus hier im Endeffekt meint ist, ihr, die ihr Christus kennengelernt habt, nicht nur von ihm gehört, sondern von ihm wirklich unterrichtet, seine Stimme gehört habt. Und im Endeffekt ist das, was Jesus zum Beispiel in Johannes 3,3 sagt, die von Neuem geboren sind, von oben her geboren sind. Und Paulus weiß genau, wenn er das schreibt, was er damit meint. Paulus war jemand, der sehr religiös war, der dachte, er weiß alles über Gott, der sich sogar verleiten lassen, Christen zu verfolgen, bis ihm im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht aufgegangen ist, als Jesus ihn auf den Boden gehauen hat und gesagt hat, was tust du eigentlich? Ich bin Jesus, ich bin Gott. Und Paulus hatte diese Begegnung mit Jesus. Und jeder, der von neuem geboren ist, kennt Christus. Und das ist das, was Paulus meint. Wir kennen Jesus, wenn wir von neuem geboren sind. Wir wissen nicht nur was über ihn, wir dürfen ihn richtig kennen. In Epheser 3,17 schreibt Paulus, dass Christus in unseren Herzen lebt. Und immer wieder beschreibt er, wie wir mit ihm zusammen in den himmlischen Reich sitzen, zu seiner Rechten, wenn wir, also Jesus zu Rechten, aber wir mit Jesus auf seinem Thron in der Ewigkeit. Er beschreibt immer wieder, wie wir mit Jesus verbunden sind, wie wir mit ihm erleben können, wie wir nicht nur was über ihn wissen können, sondern mit ihm unterwegs sind. Und um es auf den Punkt zu bringen, was Paulus hier schreibt, ist, Jesus zu kennen, heißt Beziehung zu ihm zu haben. Und wenn wir nur etwas über Menschen wissen, heißt das eben noch lange nicht, dass wir Beziehungen haben. Aber darum geht es hier unterm Strich. Und weil wir Jesus kennen, seine Herrlichkeit und seinen Plan, deswegen gilt für uns auch dieser neue Maßstab, den Jesus selbst an unser Leben ansetzt. Seid ihr noch mit mir? Habt ihr diesen starken Kontrast vor Augen von uns, die wir Jesus und seine Herrlichkeit kennen und sehen dürfen und zu den Menschen, die das eben nicht tun? Menschen, die das nicht tun, die in ihrer Einfachheit und Sinnlosigkeit dahin leben, die nichts anderes vor Augen haben als diese Welt. Natürlich, sie haben ja auch keine Ewigkeitsperspektive. Alles, was Menschen bewegt, die Christus nicht kennen, das ist ihr Bankkonto, ihr guter Job, der Urlaub, ihre Familie, ihre Rente, all diese nichtigen Dinge. Und Paulus sagt, ihr seid nicht so, weil ihr kennt ja die Herrlichkeit. Ihr geht wie einen Schritt zurück und habt das große Bild vor Augen. Ihr seht ja, dass es um die Ewigkeit geht, um viel mehr als nur um dieses Irdische. Deswegen ist unser Verstand nicht auf das Sinnlose ausgerichtet. Und Paulus geht weiter und sagt, nun, da wir das jetzt alles wissen und erlebt haben in unserer neuen Geburt, passiert Folgendes. Legt also eure frühere Lebensweise ab. Ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt. Die betrügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt aus der Wahrheit Gottes, an der nichts trügerisch ist. Paulus benutzt hier ein Bild, das wir immer wieder im Neuen Testament finden, wo es darum geht, sein altes Ich abzulegen, ja, sich selbst zu sterben und das Neue anzuziehen, was Gott für uns hat. Das ist ein Bild, was Paulus immer wieder auch eben als, da sieht man es in dem Bild, wie eben Klamotten, die man an- oder auszieht. Das ist wie so eine andere Rolle, die wir einnehmen. So heute ist es immer mehr verschwommen, das gibt's nicht mehr so oft, aber zum Beispiel im Gefängnis, ja, da hast du so ein Gefängniskluft an, ja. Und wenn du aus dem Gefängnis rauskommst, trägst du die aber zum Beispiel nicht mehr, wäre ja komisch. Und da ziehen wir wieder normale Klamotten an. Und so könnte man viele Bilder nehmen mit der Armee oder Zivilist, vielleicht auch als Pilot oder auch eine Stewardess oder jemand, der halt nur im Flugzeug sitzt. Und dieses Bild benutzt Paulus, dass wir wie in eine neue Rolle kommen. Wir sind nicht mehr, was wir waren, deswegen ziehen wir etwas Neues an, einen neuen Menschen. Das meint Paulus mit diesem Bild und das verlangt er von uns. Die, die wir neu geboren sind, die wir besser wissen. Und anschließend nimmt er ganz viele Beispiele, die ich gerade vorgelesen habe, auf die möchte ich nur kurz eingehen, weil die Zeit knapp ist. Er sagt zum Beispiel, lügt nicht, sondern sagt die Wahrheit. Ganz simpel. Geratet nicht in Wut, sondern achtet darauf, dass ihr eurem Zorn nicht sündigt. Stehlt nicht, sondern arbeitet, um geben zu können. So, man kann auch heute stehlen, man kann das Finanzamt betrügen, man kann sich illegal Dinge runterladen, wir können ganz leicht stehlen. Sollen wir nicht mehr, wir sollen sogar arbeiten und das nicht nur für unseren eigenen Vorteil, sondern um geben zu können. Verwendet eure Worte nicht für Böses, sondern für Gutes. Seid nicht lieblos oder bitter, sondern freundlich und liebevoll und vergebt einander. Paulus wird ja sehr praktisch und ich glaube, wenn ich in mein Leben schaue, wenn ihr in euer Leben vermutlich schaut, wenn wir in unsere Gemeinde schauen, dann es ist nicht schlecht, sich das immer mal wieder vor Augen zu halten und auch danach zu leben und nicht nur zu hören. Jetzt haben wir viel gehört und jetzt kommt ja irgendwie die Frage, okay, wenn ich das richtig verstanden habe, dann weiß ich jetzt, da ich Christ bin und von neuem geboren bin, dass ich im Endeffekt leben darf, dass ich alles tun soll, was zum Leben führt und alles ablegen soll, was zum Tod führt, nämlich die Sünde. Und wenn Paulus sagt, dass wir den neuen Menschen anziehen, dann meint er auch nicht, und das ist ganz wichtig, dass wir, dass Jesus Menschen, also schlechte Menschen gut macht oder gute Menschen besser macht oder bessere Menschen exzellent macht. Das meint Paulus überhaupt nicht. Was Paulus hier sagt, ist, dass er tote Menschen lebendig macht. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Es geht darum, ins Leben zu kommen und nicht aus eigener Kraft irgendwas zu performen, irgendwie ein bisschen zu renovieren an uns oder ein bisschen Schminke aufzutragen. Es geht darum, wirklich ins Leben zu kommen, weil wir tot waren und jetzt mit Christus leben. Und all diese Punkte, sagt er im Endeffekt, entspringen oder entwachsen daraus, dass wir ja jetzt leben. Und deswegen sollen wir alles, was den Tod bringt, ablegen und alles, was Leben bringt, tun. Wie machen wir das? Wie funktioniert das? Und da sind wir jetzt wieder bei diesem schönen Wort Spannung. Wir als Christen, wir leben leider in dieser Spannung. Und wir merken das. Paulus schreibt ein ganzes Kapitel drüber im Römerbrief, diese Spannung zwischen dem Fleisch und dem Geist, diese Spannung zwischen, ich will's und ich schaff's nicht. Und ich glaube, jeder weiß um diese Herausforderung. Jeder weiß es. Aber Paulus gibt sich damit nicht zufrieden und sagt, ist halt so. Paulus in allen seinen Briefen gibt er uns immer diesen starken Zuspruch, hey, ihr seht doch Jesus, ihr kennt doch Jesus, dann lebt auch so, weil das unser Ziel ist. Und er fordert uns heraus. Und auch Jesus selbst sagt, wir können Gott nur schauen, wenn wir reinen Herzens sind, Matthäus 5. Und Heiligkeit ist nicht ein Zustand, in den wir irgendwie reintreiben, ja, der so automatisch passiert, nur weil wir irgendwann mal ein Gebet gesprochen haben. Heiligkeit ist ein richtig aktives, ich lege alles ab, was tot ist, um das Neue zu tun. Und jetzt ist es so, ich weiß das, ihr wisst das, ich sehe Jesus, ich sehe seine Herrlichkeit, ich bin total begeistert von Jesus. Gerade morgens im Gottesdienst sonntags, ja, habe ich eine gute Predigt. Die Motivation steigt ins Unermessliche. Und dann Montagmorgen, vielleicht auch erst Montagmittag, bei manchen auch erst Montagabend, schaue ich wieder weg von Jesus und schaue auf diese Sünde. Und schaue wieder auf das, was eigentlich tot ist, was ein Abklatsch ist von Gottes Herrlichkeit. Und ich wende mich dem wieder zu und tue es. Warum? Warum ist das? Da gibt es so ein herrliches Bild in der Bibel, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Sprüche 26,11. Ein Hund frisst noch einmal, was er erbricht, so wiederholt ein Dummkopf seinen Unsinn. Ich meine, ganz ehrlich, wir hatten einen Hund, die machen es tatsächlich, das ist so widerlich. Und die Bibel vergleicht Dummköpfe, die ihren Unsinn immer wieder tun, mit einem Hund, der sein Erbrochenes ist, seine Kotze. So, ich hoffe, ihr habt das Bild im Kopf, wenn ihr gleich euer Mittagessen isst. Nein. Aber genau das machen wir doch. Wir haben Jesus, wir haben seine Herrlichkeit, seine Schönheit vor Augen. Wir wissen, dass er uns das echte Leben geben kann, diese Fülle. Wir haben es erlebt, was es bedeutet, dass unsere innere Leere erfüllt wird. Wir haben diese Herrlichkeit geschmeckt. Wir tun es jedes Mal beim Abendmahl, uns wieder vor Augen malen. Und doch wenden wir uns immer wieder ab zu dieser Kotze. Ich meine, wie dumm sind wir? Wie dumm bin ich? Ihr macht das wahrscheinlich nicht, ich mach das, ja? Immer wieder. Ich habe das vorhin mit McDonald's verglichen. Ich möchte nicht sagen, dass das Kotz ist, ja? Aber das ist mir dabei so in den Kopf gekommen. Wir wenden uns immer wieder von dieser Herrlichkeit Gottes ab hin zu dem, was Tod und Verderben bringt. Was uns gefangen nimmt, was uns im wahrsten Sinne des Wortes missbraucht, wonach wir uns eklig fühlen. Und das kann alles sein. Das kann Völlerei sein, das kann Zorn sein, das kann auch im sexuellen Bereich sein. Sünde ist ja so viel umfassend. Das kann alles Mögliche sein. Warum tun wir das immer wieder? Warum? Warum fressen wir immer wieder unsere Kotze? Das ist die Antwort. Ganz simpel und doch so prägnant. In Vers 22 sagt Paulus, legt euren alten Menschen ab. In Vers 23 sagt er, lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Und in Vers 24 sagt er, und zieht dann den neuen Menschen ab. Und das ist der Schlüssel, den Paulus uns immer wieder auch durch das Neue Testament gibt und der so prägnant ist. Was bedeutet das? Es ist ja nichts Neues, dass unser Denken unser Handeln bestimmt. Das weiß jeder. Deswegen gibt es unendlich viele Bücher auf dem Markt über positives Denken und hast du nicht gesehen, hilf dir selbst, Bücher und sowas. Was Paulus hier sagt, ist genau das. Er sagt, es muss in unserem Denken anfangen. Wir müssen endlich die werden, die wir schon sind. Wir sind ja Kinder Gottes, wir sind errettet, wir sind herrlich und heilig gemacht, wir sind das alles in Jesus, das haben wir in den letzten Predigten gehört. Wir sind schon fett gesegnet, wir haben alles, was wir brauchen. Wann fangen wir an, diese Identität zu leben, die wir schon längst haben? Und es fängt in unserem Kopf an. Wir müssen es uns immer wieder unserem Verstand sagen, hey, du bist errettet, du kannst frei sein. Und wir müssen aufhören, Sünde so gleichgültig zu betrachten. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir gar nicht mehr kämpfen gegen Sünde und versuchen, frei zu werden, sondern sie rechtfertigen, weil wir innerlich aufgegeben haben. Und wo fängt es an? In unserem Kopf. Und deswegen sagt Paulus, erneuert euer Denken durch den Heiligen Geist, der euch geschenkt ist. Und das ist nichts Passives. Das ist nicht so, du bekehrst dich, springst ins Wasser oder sprichst ein Gebet und dann kriegst du eine Gehirnwäsche. So funktioniert das nicht. Es ist ein tägliches wieder Erneuern unserer Gedanken. Genauso sagt zum Beispiel auch die Bibel, sollen wir täglich von uns, von dem Geist erfüllen lassen. Das bedeutet im Endeffekt uns Gott nähern und mit ihm leben. Und unsere Gedanken sind das Zentrum von all unserem Handeln. Die Bibel nimmt das Herz und die Gedanken ganz eng zusammen. In der Bibel ist das Herz das Zentrum für unsere Gedanken. Sprich, man könnte ihr auch Herz nennen. Lass dein Herz immer wieder neuern. Wie machen wir das? Ja, gute Frage. Es ist gar nicht so kompliziert. Du machst es, indem du sonntags in den Gottesdienst kommst und dich dem Wort Gottes aussetzt, indem du gute Lehre hörst. Du machst es, indem du dich mit Menschen umgibst, die so leben wollen, die dir gute Impulse geben, die mit dir über die Bibel sprechen, über den Glauben sprechen. Ich erwarte zum Beispiel von meinen Mitarbeitern, Fritz und auch im Fratz, Teenkreis und Jugendarbeit, dass die sich vornehmen, jeden Abend, also freitags oder montags, mindestens ein Gespräch mit den jungen Leuten über den Glauben zu führen. Weil ich glaube, dass das so wichtig ist. Wer prägt uns denn? Es sind Vorbilder. Menschen, die uns an die Hand nehmen. Deswegen finde ich das so klasse, dass wir das Jüngerjahr haben. Mentoring, Jüngerschaft, geistliche Vater- und Mutterschaft. Wir brauchen Menschen, die uns helfen, das immer wieder zu tun. Womit beschäftigst du dich? Mal ehrlich. Es gibt Menschen, mit denen kann ich fast nicht über den Glauben reden, weil sie nur über Autos, Häuser, Versicherungen und sonst was reden. Das ist auch wichtig, ist ja auch nett, aber manchmal habe ich das Gefühl, wir vernachlässigen das total und dann wundern wir uns, warum wir in Sünde drinstecken. Dann wundern wir uns, warum wir nicht frei werden. Dann wundern wir uns, warum wir nicht diese Fülle in Jesus erleben, die wir haben dürfen. Und Paulus sagt es, lass dein Denken, dein Verstand, dein Herz immer wieder erneuern, weil da heraus entspringt es ja, dass du in der Lage bist, all das Gute zu tun, weil die Kraft haben wir. Deswegen finde ich so gut, dass hier steht, dass es durch Gott passiert, durch seinen Heiligen Geist. Es ist eben nicht, ja, denk positiv, dann wird schon alles gut, sondern es ist wirklich, setz dich der Wahrheit aus. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist Paulus. Wir sind nicht mehr dumm. Wir gehören nicht mehr zu den Menschen, die verblendet sind. Wir durften Christus erkennen. Und weil wir diese Herrlichkeit gesehen haben, können wir so leben, weil er uns erneuert hat. Und wie leben wir so im Alltag, indem wir uns das immer wieder in Erinnerung rufen. Unsere Identität, die wir ja schon haben, immer wieder ergreifen. Und wie sieht das praktisch aus, indem wir uns gegenseitig dazu ermutigen, gegenseitig herausfordern. Vielleicht nimmst du dir vor, mal mit jemandem zusammen eine Zeit lang zu beten, einmal die Woche. Oder euch Bibelstellen hin und her zu schicken, die ihr gerade liest. Aber lass uns doch anfangen, wieder mit der Wahrheit zu beschäftigen, weil die wird uns frei machen und uns dahin führen, dass wir das leben können. Es fängt in unserem Kopf an und wir haben alles, was wir brauchen. Wir müssen es einfach anfangen anzunehmen und uns immer wieder sagen und ermutigen. Wir haben jetzt, die Band kann schon mal nach vorne kommen, bitte. Wir haben jetzt eine Zeit, ganz bewusst, in der die Band instrumental spielen wird und wir werden jetzt Zettel durchgeben. Die Leute sind da instruiert. Auf den Zetteln sind 4 Fragen. Und worum es mir geht ist, wisst ihr, das ist das Gute, dass wir hier zusammenkommen. Wir müssen sowas immer wieder hören. Wir müssen immer wieder ermutigt werden, aber auch konfrontiert werden mit der Wahrheit aus der Bibel. Wir leben immer wieder in Sünde, wir fallen in Sünde und wir dürfen Sünde nicht einfach akzeptieren und gleichgültig hinnehmen. Die Bibel sagt, Jesus sagt, Paulus sagt, Petrus, alle sagen es immer wieder, hey, kämpft, werdet frei von der Sünde. Hebräer 12 steht es zum Beispiel, rennt diesen Lauf und macht euch frei von der euch ständig umstrickenden Sünde. Es ist aktiv, Leute, wir müssen das immer wieder angehen. Und ich kenne es von mir selber und ich bin mir sicher, dass viele das hier auch schon erlebt haben. Es gibt Sünden, die wir irgendwie wie akzeptiert haben, wo wir aufgegeben haben. Warum auch immer. Weil wir frustriert sind, weil wir nicht rauskommen oder weil wir denken, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich sag dir doch, es ist schlimm. Die Bibel sagt, es ist schlimm. Du musst frei werden. Du darfst frei sein, weil du es schon bist. Nimm es an. Deswegen ist die erste Frage, welche Sünde in deinem Leben hast du akzeptiert? Ihr könnt schon anfangen zu klimpern. Die zweite Frage ist, wo und mit wem lebst du in Unvergebenheit? Und daraus resultierend, in welchen Bereichen hat Bitterkeit Einzug in deinem Leben erhalten? Wir sind eine Gemeinde und ich bin noch nicht so lange hier und ich höre an verschiedenen Stellen immer wieder, dass es hier tatsächlich wirklich Bitterkeit und Unvergebenheit gibt. Es gibt politische Machtkämpfe und hast du nicht gesehen. Und hey, natürlich, es menschelt bei uns, wir sind Menschen, aber wir müssen es nicht hinnehmen. Und es fängt bei dir an. Egal, wer dich verletzt hat, egal, wer dich enttäuscht hat, du vor Gott, du musst den ersten Schritt gehen und vergeben. Du musst loslassen. Ob der andere sich verändert, liegt nicht in deiner Hand, aber du darfst verändert werden. Wenn es da was gibt, schreib das auf und ich ermutige dich so sehr, geh auf die Person zu und klär das. Diese Bitterkeit, sagt Paulus, die wächst und die verdirbt so viel. Und das wollen wir nicht in unserer Gemeinde, oder willst du das? Willst du in eine bittere Gemeinde kommen, wo sich keiner anschauen kann und Streit herrscht? Das ist doch traurig. Haben wir erst letzte Woche oder vorletzte Woche gehört, dass wir zur Gemeinschaft berufen sind, zur Einheit. Die letzte Frage, was wirst du konkret tun, um deine Gedanken durch den Heiligen Geist erneuern zu lassen? Nochmal, es ist keine passive Sache, die einfach so passiert. Du musst das angehen. Du kannst dir vornehmen, mal wieder die Bibel zu lesen. Ich habe es mir dieses Jahr vorgenommen, ich habe mir extra einen Bibelleseplan gekauft, habe ich noch nie gemacht, weil ich schon lange nicht mehr die Bibel durchgelesen habe. Bin ich jetzt dran? Mir tut es so gut. Ist wichtig. Zweierschaften, such dir jemanden, bet zusammen, bekenn deine Sünden. Vielleicht ist es dran, einen Mentor zu suchen, mal wieder Buße zu tun vor Gott, beichte bei jemandem. Nimm den Zettel jetzt, wir haben jetzt einen Moment. Könnt ihr die schon rumgeben, bitte? Ich dachte, das wäre schon passiert. Da sind auch Stifte drin, nimm ihn dir nur, wenn du das machen möchtest. Das ist mir wichtig. Ich glaube, ich habe auch nicht genug kopiert. Vielleicht reicht's auch. Nimm das, wenn du es wirklich machen möchtest, und dann werde praktisch. Natürlich ist das jetzt eine emotionale Stimmung und du denkst, juhu, ich mach das, und dann guckst du morgen den Zettel an und denkst, boah. Aber es ist gut. Vielleicht hilft dir das, es doch zu tun, weil du heute den ersten Schritt machst. Ich möchte jetzt noch beten und ihr könnt euch das durchlesen und füllt es ehrlich aus. Ich meine, ihr gebt den nicht nachher bei mir ab und ich frag euch dann, ja, also könnt ihr machen. Aber es geht darum, dass du das mit Gott klärst. Jesus, ich möchte dir so sehr danken für dein Wort. Ich möchte danken, dass wir eine Gemeinde sind, in der wir dein Wort lieben, in der wir da reinknien, in der wir wirklich lernen wollen, weil wir dich kennen, Jesus. Und ich danke dir, dass du immer wieder den Finger in unsere Wunden legst, nicht um uns zu verletzen, sondern um uns zu heilen und zu befreien. Ich möchte dich jetzt für meine Geschwister hier bitten, dass du jetzt durch die Reihen gehst und aufzeigst, wo Sünde ist, die schon akzeptiert ist, die man schon als Teil von sich akzeptiert hat. Ich bitte dich, dass du das zeigst und neue Hoffnung und Mut machst, davon frei zu werden. Ich bitte dich aber auch ganz bewusst für diesen Bereich der Bitterkeit und Unvergebenheit, auch hier zwischen Gemeindegeschwister, vielleicht in der Familie, zwischen Freunden. Ich bitte dich, dass du das aufzeigst und dann neu Mut und Hoffnung schenkst, davon frei zu werden. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns wirklich ermutigst, konkrete Schritte zu gehen, unsere Gedanken zu erneuern. Hilf uns, wieder neu dein Wort zu lesen. Hilf uns, wieder neu uns mit Dingen zu beschäftigen, die ewigkeitsrelevant haben. Hilf uns, neu miteinander zu beten. Vielleicht ist es dran, für jemanden eine Lebensbeichte zu machen oder Dinge wirklich ans Licht zu bringen. Ich bitte dich, ermutige die Person, sich nicht dafür zu schämen, sondern es zu tun. Ich meine, wir sind ja alle im selben Boot. Ich bitte dich wirklich, Herr, dass du das jetzt machst und dass meine Geschwister das ernst nehmen und als Chance sehen, diese Person zu werden, die sie sind, weil sie in dir sind, Jesus. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.